Gut. Zusammen. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Amen. Amen. Wir sehen, dass hier eine Prophezeiung ist. Das heißt, Jesus hat das in der das ist eine Erzählung, das benutzt hier eine Zukunft. Das heißt, der Heilige Geist wurde noch nicht ausgegossen und Jesus hat das gesagt in Bezug zur Zukunft. Später werdet ihr den Heiligen Geist bekommen, oder so hat der Evangelist Johannes so verstanden, dass Jesus gesagt hat, kommt zu mir, wer Durst hat, kommt zu mir und aus seinem Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dieses Wort ist natürlich bildlich und was bedeutet das jetzt konkret, dieses Bild? Und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Das Laubhüttenfest ist interessant, ein interessantes Fest, weil die Juden, die hatten, wenn ich jetzt nicht falsch lege, 7 Feste im Jahr, wo die irgendwas gefeiert haben oder erinnert haben. Und hier mit diesem Laubhüttenfest, was haben die gemacht? Die haben so Hütten gemacht, gebaut, wo das Ziel der Sache war, sich erinnern, wie die Leute in der Wüste gelebt haben, in der Zeit, wo sie aus Ägypten befreit wurden. Die haben eine Woche lang in einem Zelt oder so gewohnt, sowas Ähnliches, so aus Palmen oder so. Und da haben die sich erinnert, ja, wie schlimm das war, in der Wüste zu leben, immer beweglich von einem Platz zum anderen, ohne einen festen Sitz zu haben. Und in der Wüste ist auch schlimm, weil da wenig Wasser ist. Und Jesus hat diese Gelegenheit benutzt, weil die Priester, die haben dann Wasser ausgeschüttet auf dieser Treppe. Und diese Geste war eine prophetische Geste. Die wussten gar nicht, was die da machen. Das heißt, die wussten, dass in Prophet Jesaja geschrieben steht, dass später die lebendige Wasser ausgeschüttet werden würden. Aber eigentlich wussten sie nicht, dass es hier um einen Heiligen Geist geht. Und Jesus hat das genommen, hat gesagt, Leute, hier habt ihr die Bedeutung. Die Bedeutung ist die Ausgießung des Heiligen Geistes im Pfingsten. Hier war noch nicht Pfingsten und darum hat Jesus hier prophezeit. Das Wasser ist ein Bild. Und wenn wir jetzt sehen, ja, warum haben wir Wasser hier auf dem Tisch? Ja, weil wir Durst haben und Durst ist nicht angenehm. Und es gibt Leute in vielen Ländern der Welt, die nicht einfach so den Wasserhahn aufdrehen und da fließt sofort gutes Trinkwasser. Nee, die mussten vielleicht kilometerweit laufen, um sich ein paar Liter Wasser holen. Und das dient zu unserer Nachdenken. Die Botschaft dieses Textes ist, Wasser ist ein ganz wichtiger Bedarf. Ist sehr kostbar, das brauchen wir sehr dringend zum Leben. Und Jesus nutzt dieses Bild, um uns genau das zu sagen, dass er das ist, was wir brauchen zum Leben, zum Überleben und zu mehr, sagen wir so, mehr als zum Überleben, dass wir uns wirklich wohlfühlen, dass wir ein Gefühl der Fülle haben. Wenn wir jetzt 1-2 Glas Wasser trinken, dann haben wir keinen Durst mehr, dann fühlen wir uns gesättigt. Und Jesus benutzt dieses Bild, um zu sagen, wenn wir ihn haben, wenn wir das haben, was er uns anbietet, dann haben wir die Füllung von irgendwas, was uns fehlt. Und das ist Gott, das ist der Geist Gottes, der Reiche im Reich der Toten, der gestorben war, der war gequält, der hatte eine Tortur gelitten, weil es dort kein Wasser gab. Und er wünschte sich sehnlich einen Tropfen Wasser auf seine Zunge.
Ne? Kannst du die Geschichte von Kosten erinnern? Durst ist schrecklich und kontinuierliches Wassermangel ist eine Tortur. Zum Beispiel der reiche Mann im Reich der Toten, der hat nämlich jetzt permanent Wassermangel, litt Pein und wünschte sich sehnlich einen Tropfen Wasser auf die Zunge. Aber da gibt es kein Wasser.
Ja. Und das Wasser ist ein Symbol. Ja. Hier wird ständig nur im symbolischen Sinn benutzt. Ne? Hier wird die überhaupt nicht in den konkreten Sinn benutzt, aber nur, dass wir nachdenken, was das Wasser für uns bedeutet. Was tun wir für Wasser? Natürlich haben wir hier die Wasserwerke, die tun alles schon für uns. Aber die Leute früher, die hatten keine Wasserwerke, die mussten selber sehen, wie sie Wasser besorgen, und die mussten viel arbeiten, um das zu schaffen, in Brunnen zu holen, einen Eimer werfen und so weiter. Und das ist ein Symbol. Was tun wir, um Jesus in uns zu holen? Und natürlich gibt's hier eine Klammer. Es gibt auch die giftigen Wasser. Es gibt auch Brunnen, die dreckig sind. Und es gibt Wasser, die auch mit verseucht sind, mit Krankheiten oder mit Chemikalien und so weiter. Das ist nicht gut für die Menschen. Das ist auch ein Symbol für irrige Lehren, menschliche Lehren, religiöse Regeln, humanistische Systeme, Ideologien und so weiter. Es werden immer wieder Philosophien erfunden, die den Menschen vorgaukeln, das sei ein gerechtes System, das sei die Wahrheit, aber das alles ist nur vorübergehend, das ist ein vorübergehendes Gefühl von Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber später sehen alle Leute, dass es die ganze Ungerechtigkeit, zum Beispiel jetzt der Kommunismus oder so. Ne, früher hat man gedacht, das ist das gerechte System, was es gibt oder so. Aber später hat sich herausgestellt, das ist alles nur Betrug und Korruption. Nur ein Beispiel, aber es gibt auch andere Philosophien und so, die den Menschen klar machen, ja, das ist gut und so, aber nur Jesus ist die Wahrheit. Jesus hat die Leute eingeladen, um zu ihm zu kommen. Wer Durst hat, kommt zu mir. Es ist wichtig, das zu spüren, ja, dass wir Durst haben. Die Menschen, die gehen ihren Durst hinterher, obwohl sie das gar nicht jetzt wörtlich sagen, ich habe eine geistliche Durst. Aber wenn wir so die Menschen schauen, was sie tun, wie sie handeln, dann spüren wir, die haben ein geistliches Bedürfnis. Jeder Mensch hat ein geistliches Bedürfnis und versucht es zu stillen. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Quelle, um dieses Bedürfnis wirklich zu stillen.
Aber das ist ja auch normal, oder? Wir brauchen ja Jesus, oder?
Ja, genau. Jeder Mensch braucht Jesus, und die, die ihn nicht finden, suchen ihn woanders, ne? In diesen Ideologien oder in Drogen oder Arbeitssucht oder, ne? Viele, viele andere Methoden, um, sagen wir so, sich seelisch zu, ins Gleichgewicht zu kommen, ne? Ja, Jesaja 55, Vers 1 ist so eine Prophezeiung, die Jesus hier erwähnt hat. Hier auf Seite 41 ganz oben. Wohlan, ihr Durstigen, alle kommt her zum Wasser. Das war eine Prophezeiung von Jesaja, der 500 Jahre ungefähr vor, oder 600 Jahre sogar, vor Christus gelebt hat. Und hat das prophezeit, und Jesus hat das aufgegriffen. Und nicht nur Jesus, sondern auch diese Schriftgelehrten, diese Priestern in diesem Ritual dieser Wasserausschüttung. Ja. Interessant, dass hier diese drei Worte, wer durstet, komme und trinke. Das ist ein kleiner Satz, aber der viel aussagt, weil genau das ist die Botschaft des Evangeliums. Ne? Dass wir erkennen, dass wir ein Bedürfnis haben, ein geistiges Bedürfnis haben, und dass wir einen Schritt tun und gehen und zu Jesus gehen. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Komm zu Jesus, wenn du erkennst, dass du was brauchst, weil er ist die Antwort. Und ein zweiter Text, auch von Jesaja 12,3. Betty, würdest du das vielleicht lesen? Jesaja 12,3.
Aha. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils.
Halleluja. Auch so eine Prophezeiung, ne? Man sieht in der Zukunft, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen. Auch so eine Prophezeiung von Jesaja, die auf die Zukunft zeigt, was in Erfüllung gegangen ist in Pfingsten. Der erste Schritt ist erkennen, dass man geistlich durstig und die Gegenwart des Heiligen Geistes benötigt. Und ich betone hier in diesem Text immer den Heiligen Geist. Manchmal spreche ich auch von Jesus. Aber interessanterweise hat Jesus geredet über den Heiligen Geist. Da steht in diesem Vers, den wir gelesen haben am Anfang, ne, er sagte, dass im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten, dass der Heilige Geist Das ist, was uns erfüllt. Wenn wir zu Jesus gehen, wohnt Jesus in uns, aber er schenkt uns auch den Heiligen Geist in diesem Moment. Und der Heilige Geist ist das, was uns dieses Gefühl gibt von Fülle, was wir Glaubende haben. Dieses Gefühl, Gott ist in mir. Wieder so ein Vergleich. Jesus vergleicht Eltern und Kinder. Die Eltern, was wollen die, was versuchen die? Dass ihre Kinder gut ernährt werden, dass ihre Kinder eine nahrhaftige Nahrung haben und dass sie eine gesunde Nahrung haben. Das heißt auch ein ganz sauberes Wasser und so weiter. Und Jesus hat gesagt, ihr Eltern, tut das, Gott tut das auch so. Er schenkt uns das, was uns ernährt, uns geistlich ernährt, den Heiligen Geist. Das ist das Wasser Gottes sozusagen. Natürlich ist der Heilige Geist Gott selbst, aber jetzt im bildlichen Sinn ist der Heilige Geist das Wasser, was Gott, der Vater, uns gibt. Ein interessanter Vers, der quasi so evangelistisch ist, Jesaja 55, Vers 1. Samuel, würdest du das mal lesen vielleicht?
Wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch.
Ja, hier wird verglichen Wein, Milch. Das heißt, das waren die frühere wichtigsten Nahrungsmittel und Wasser. Kauft ohne Geld. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Dreimal wird das in diesem Vers gesagt. Was bedeutet das? Diese komische, sagen wir so, unlogische Aussage bedeutet einfach, wenn wir jetzt was kaufen, dann brauchen wir Geld, dann müssen wir uns anstrengen, müssen wir dafür arbeiten und müssen handeln, müssen zum Geschäft gehen und sagen, ich möchte das, ne? Vielleicht verhandeln den Preis oder so. Das zeigt, das ist Arbeit. Da müssen wir etwas tun. Da müssen wir hingehen. Und so auch für den Heiligen Geist. Der ist umsonst, da steht es, ne? Ohne Geld und umsonst. Er ist umsonst. Aber er wird uns nicht aufgestülpst, ne? Sondern wir sollen ihn erkaufen, jetzt mit Klammern, ne? Ich habe hier geschrieben, erkämpfen und halten. Das heißt, dass wir glauben, dass wir seinen Wert schätzen, dass wir merken, oh, der Heilige Geist ist wichtig, den brauche ich dringend. Ne? Wenn wir seinen Wert erkennen, dann spüren wir, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, ihn zu bezahlen. Ne? Natürlich, weil er ist eine Person und Menschen, Personen kauft man nicht. Er ist Gott und den können wir nur bekommen, indem wir sein Freund werden. Das heißt, indem wir erkennen, dass er wahrhaftig ist, dass er uns liebt, dass er uns die Hand ausstreckt und wir sagen, ja, das möchte ich sehr dringend. Und dann, ich habe hier geschrieben, erkämpfen und halten, weil das ist auch ein Kampf. Der Teufel möchte nicht, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir Jesus haben im Herzen und er versucht, das zu verhindern. Dann, darum müssen wir es auch erkämpfen, das heißt im Gebet und ihn nicht vergessen und sein Wort aufsuchen und so weiter. Und halten. Ne? Wir können das auch verlieren. Wenn wir jetzt irgendwas in der Hand haben, kann das ganz schnell verloren gehen. Ne? Wenn wir jetzt Geld haben, ich sage immer, Geld in der Hand, das geht schnell weg. Einfach, weil wir denken, okay, wir kaufen das und das und so weiter. Und plötzlich ist das, wo ist das jetzt, das Geld? Ne? Haben wir schon alles ausgegeben und so. Das heißt, sich anstrengen, das auch zu halten. Und so auch im Glauben mit Jesus. Wenn wir ihn haben, können wir nicht sagen, ja, okay, jetzt habe ich ihn, alles klar, gut und ne, weiter so. Nee, dann müssen wir auch etwas tun, um ihn festzuhalten. Ja, vielleicht vorübergehend ist nicht ganz das richtige Wort, ne, aber das andere Wort würde auch falsch, wenn man sagen, dass er uns das schenkt und dass wir es dann bis zum Lebensende ohne Anstrengung haben. Ne. Das wäre auch falsch zu sagen, wie an einige glauben, die sagen, okay, einmal gerettet, für immer gerettet oder so. Das ist auch völlig falsch. Das heißt, wenn wir Freunde Gottes sind, dann will diese Freundschaft auch gepflegt werden. Dadurch, dass wir mit ihm Kontakt haben, dass wir ihm gehorchen, dass wir seine Stimme hören, dass wir uns vor ihm beugen, vor seinem Wille beugen und tun, was er uns so inspiriert. Ne?
Da habe ich auch geschrieben, Kontakt pflegen, ja, das ist gut, genau.
Ja, durch Gebet und so. Und voll des Geistes, zurück zum Thema voll des Geistes. Voll des Heiligen Geistes, Jesus benutzt hier das Beispiel vom Wasser und er sagt, ich weiß nicht, ob in diesem Vers oder woanders, wer an mich glaubt, von ihm werden Ströme, ja, Ströme, ne? Ströme ist Plural, das heißt, andere Übersetzung bringt das Wort Flüsse, Ströme, das heißt im Plural, Flüsse des Heiligen Geistes, Flüsse des lebendigen Wassers werden von seinem Inneren, ne? Andere Übersetzung bringt von seinem Bauch, ne? Natürlich sind das jetzt komische Gedanken, wenn ich denke, ja, von meinem Bauch wird jetzt ein Fluss vom Heiligen Geist rausgehen, aber. Genau. Das heißt, das Plural ist mehr so im Sinne, dass es ganz viel ist. Dass es die Möglichkeit gegeben ist, dass wir sehr viel weitergeben, ne? Dass Jesus das möchte, dass wir genau, ja.
Ist auch ein
Bild für das Wort in anderen Stellen der Bibel. Aber hier in diesem Vers wird der Heilige Geist gemeint mit das Wasser. In diesem Vers.
Ne, Jesus hat gesagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen.
Ne, weil hier steht, er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollte, die an Jesus glaubten.
Das heißt, von denen werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Ja, das meine ich ja damit, verstehst du? Der Heilige Geist ist ja der das raus, verstehst du, der das ermöglicht, verstehst du, dieses Wort weiterzugeben. Im Grunde genommen ist es ein und das Gleiche.
Genau.
Ja, ist auf den Heiligen Geist gemünzt, weil der Heilige Geist gibt dieses Wasser frei.
Geht das Wort weiter und das Wort ist auch das Mittel, wo der Heilige Geist benutzt, um Wohnung zu finden in uns, in den Menschen, durch den Glauben.
Die vielleicht mal merken, dann weißt du ja auch, wir hatten da mal drüber gesprochen. Ne? Weil das kommt dann auf einmal und dann kann man das und dann wundert man sich, wieso kann man das?
Ja, weil Gott uns benutzt, wenn wir voll des Heiligen Geistes sind. Und dieses Wort, voll des Heiligen Geistes, wird oft im Neuen Testament sehr oft benutzt. Und ich habe hier zwei Situationen gemerkt, wo dieses Wort benutzt wird. Jetzt drei Beispiele, Diakonen, Stephanus und Barnabas, von denen wird gesagt, sie waren voll des Heiligen Geistes. Das heißt, die anderen Menschen oder die Geschwister des Herrn haben gemerkt, diese Menschen sind Personen, die jetzt stärker oder kontinuierlich voll vom Heiligen Geist sind. Die, sagen wir so, besonders oder tiefer im Heiligen Geist verwurzelt sind. Aber es gab auch einen ganz anderen Gebrauch für diesen Ausdruck voll des Geistes in bestimmte Momente. Das heißt, zum Beispiel zweimal hat die Gemeinde gebetet und dann waren alle voll des Heiligen Geistes in diesem Moment. Oder Stephanus, als er gesteinigt wurde, hat er ein Gesicht gesehen und es steht, er war voll des Heiligen Geistes in diesem Moment. Paulus, als er Gebet bekommen hat von Ananias, dass Ananias hat gesagt, ich werde für dich beten, dass du voll des Heiligen Geistes wirst. Und auch die Jünger in Antiochia, in Pisidien, von denen wird erzählt, dass sie in diesem Moment voll des Heiligen Geistes waren. Warum sage ich das so? Weil die Bibel möchte das uns näher bringen, dass wir uns anstrengen, voll des Heiligen Geistes zu sein. Das heißt, wenn diese Menschen einmal voll des Heiligen Geistes waren, heißt es auch, dass in anderen Momenten nicht so war. Das ist eine Lehre für uns. Das heißt, dass wir auch manchmal ausrutschen oder vergessen oder nachlässig sind und dass wir dann uns wieder besinnen und sagen, hey, ne, zurück, ne, was ist los oder so, dass wir spüren, dass wir nachlässig geworden sind und dann wieder zum Gebet gehen und so. Ne. Werdet voll Geistes. Es ist, da schreibt Paulus in Epheser 5, 18, dass wir uns anstrengen sollen, voll des Heiligen Geistes zu werden. Das heißt, uns öffnen und uns widmen, ihm zu widmen und sagen, Heiliger Geist, ich gehöre dir, ergreife Besitz von mir, führe mich und so weiter. Ströme werden fließen. Das heißt, wir, Jesus sagt, dass wir so eine Art Quelle werden, ne? Dass Ströme werden von uns fließen, heißt, wir werden auch den Heiligen Geist oder das Wort weitergeben für andere Menschen. Und wir werden das in sehr viel haben, diese Kraft. Und das ist eine Verheißung Jesu. Und das sollen wir auch suchen. Lass mal sehen. Ja, hier Johannes 4, Vers 14 auf Seite 43. Lukas, würdest du das vielleicht mal lesen?
Ja. Mhm.
Johannes 4, Vers 14.
Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Johannes.
Halleluja. Ne? Das heißt, was wir empfangen von Jesus, sein Wort, seinen Heiligen Geist, das geben wir weiter. Beispiele, ich habe hier ein interessantes Beispiel gefunden, weil Ananias hat für Paulus gebeten und damit er erfüllt würde vom Heiligen Geist. Und später im Apostelgeschichte 19, das sind 10 Kapitel danach, ich weiß nicht wie lange zeitlich es danach war, aber sicher einige Zeit, vielleicht einige Jahre, Paulus bete für anderen. Und sie wurden auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ihr könnt mir ja viele, viele andere Beispiele nennen. Nur, dass wir das jetzt verstehen, weil er hat das zuerst empfangen und später hat es weitergegeben. Und das ist auch ein Beispiel für einen Fluss, weil Fluss bedeutet genau das. Das Wasser kommt von irgendwo und geht irgendwo hin. Das heißt, Fluss heißt genau das, ein Fließen. Es kommt von irgendwo her und geht irgendwo hin. Und so, wir bekommen das von Jesus, das Wort, den Heiligen Geist, und geben das weiter. Und ein Beispiel, was ich auch sehr oft früher benutzt habe, vom See Genezareth und von Totem Meer. Weil der Tote Meer, der Name sagt schon, er ist tot, weil er so viel Salz hat. Ne? So viel Salz, und da überleben die Fische nicht. Warum hat der Tote Meer so viel Salz? Und der See Genezareth hat dieses Problem nicht. Der See Genezareth ist sehr lebendig, da gibt es viel Fisch, und viele Fischer leben am Ufer und können fischen. Und wo liegt der Unterschied? Weil diese zwei Seen oder zwei, ne, die sind gespeist vom gleichen Wasser. Das ist der Jordanfluss, Fluss Jordan. Wo liegt der Unterschied? Weil der See Genezareth das Wasser weitergibt. Ja, empfängt und gibt es weiter. Und der Tote Meer, der empfängt, und das heißt, das Wasser verdampft und lässt hinter sich die ganzen Mineralien. Ja, natürlich ist das jetzt ein Bild. Ne? Und genau das Gleiche, wenn Leute nur empfangen, wie auch diese Reiche, ne, nur empfangen, nur haben, nur für sich haben, dann wird man sozusagen geistlich jetzt übergewichtig, ne? Das heißt, bildlich gesprochen, dann erreicht man nicht das Ziel der Sache, weil das ist immer ein Kreislauf. Alles soll ein Kreislauf sein, dass wir empfangen und weitergeben.
Und wie viel mehr wir geben, mehr empfangen wir.
Ja, komischerweise ist das so.
Weil es passiert oft, dass wir vielleicht für jemanden predigen oder evangelisieren und dass wir dann nach Hause so glücklich gehen und wir fühlen uns, ob wir mehr bekommen haben als diese, die wir evangelisieren.
Ja,
das passiert auch.
Ne? Genau so ist es. Das heißt, weil das Wasser durch uns fließt und dann fühlen wir auch diesen Effekt hier. Eigenschaften von fließendes Wasser. Punkt 1, Reinheit. Ne? Weil fließendes Wasser jetzt in einen Fluss zum Beispiel, das wird immer sauberer, weil durch den ganzen Steine bewegt sich das Wasser, und durch diese Bewegung kommen kleine Blasen, Luftblasen, und diese Luft, die tötet die Bakterien, und die Steine, die filtern auch die Unreinheiten. Ne? Das heißt, nach ein paar Kilometer ist das Wasser ganz rein. Und Kraft. In Brasilien gibt es sehr viele Wasserkraftwerke, weil es auch viele Flüsse gibt und viele Abfälle, Unterschiede, Höhenunterschied, und da kann man diese Kraft ganz gut benutzen, um Strom zu erzeugen. Und ich glaube, da kann man auch so ein Bild nehmen für den Heiligen Geist. Der ist unsere Kraft. Er ist unsere Kraft. Dieses Wasser, das ist unsere, das, wo wir Kraft bekommen können von Gott. Er bewegt uns. Hier Römer Kapitel 15, Vers 13. Würdest du, Matthias, vielleicht das lesen? Hier 44.
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Ja, weil dieses Wort Kraft ist natürlich ein bisschen schwer vorstellbar, ne, weil Kraft ist sehr unsichtbar. Aber diese Kraft, die wird deutlich durch diese Sachen Freude, Friede und Hoffnung. Das heißt, so wie zum Beispiel Mut würde ich vielleicht benutzen anstelle des Wort Kraft. Ist hier nur, dass wir ein bisschen besser verstehen. Wenn wir Mut haben, dann haben wir Hoffnung. Oder wenn wir Freude haben, dann haben wir Hoffnung. Dass der Heilige Geist uns diesen Mut schenkt, Hoffnung zu haben. Ja, weil die Bibel, die schenkt uns viele Gründe, Hoffnung zu haben, aber der Teufel, der mit seinen Lügen, der kommt mit seinen Lügen und sagt, nee, du kannst aufhören zu hoffen, das wird alles nichts passieren, Jesus wird nicht wiederkommen, alles wird schlimmer und so weiter, die Welt geht den Bach runter und alles geht kaputt. Aber durch den Heiligen Geist haben wir Mut, Hoffnung zu haben. Und auch Frieden. Ne? Der Teufel sagt immer, ja, hab Angst, weil es gibt so viele Feinde, es gibt so viele Terroristen, es gibt so viele, die dich was Böses antun möchten. Ne? Aber der Heilige Geist schenkt uns Kraft, Mut, um zu sagen, nein. Ne? Ich glaube, dass Gott mich beschützt. Und also auch die Freude. Ne? Der Teufel sagt, ja, du hast so viele Bedürfnisse, du brauchst das und jenes und so, und wie kannst du dich freuen? Ne? Und der Heilige Geist sagt, nein, vertraue an mich und so weiter. Und dann können wir Freude haben. Nur einige Beispiele, dass wir diesen Vers verstehen, wie der Heilige Geist unsere Kraft ist. Der Heilige Geist begleitet, reinigt, erfrischt und schenkt uns Kraft. Das ganze Leben hindurch bis zur Ewigkeit. Er wird in uns zu Flüsse, Plural, das ist eine Übertreibung. Wir werden es in Fülle haben für uns und andere. Den Heiligen Geist brauchen wir nicht sparen. Den brauchen wir nicht sagen, ja, ich habe es für mich, ihn für mich, aber andere sollen ihn nicht haben, weil ich dann nicht für mich habe oder so. Ne? Das ist natürlich, ja, jetzt ein bisschen, habe ich das jetzt ein bisschen lächerlich dargestellt, aber genau das möchte Jesus sagen. Wenn wir weitergeben, dann bekommen wir immer mehr, wie Betty gesagt hat. Ne? Der Segen liegt im Geben. Wenn wir mehr evangelisieren, wenn wir mehr für andere Leute beten und auch, ich glaube auch, dass der Heilige Geist über solche Handlungen wie jetzt Hand auflegen und so weitergegeben wird, weil es auch im Neuen Testament steht. Das ist auch eine Methode, um den Heiligen Geist weiterzugeben. Dann bekommen wir auch Segen, viel Segen dadurch. Halleluja.